embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab. Vielleicht haben manche im Moment sehr stark das Bedürfnis, eigentlich einfach ihr Zeug zu packen und in den Wald abzuhauen und dort zu leben, weil das mit diesen Masken, mit diesen Regeln und sowieso, die Restaurants sind geschlossen, es ist alles ein bisschen scheiße, wenn man das so sagen darf. Warum nicht einfach in den Wald abhauen? Etwas, was vielleicht so als Sehnsuchtsbild in vielen Menschen existiert, hast du, Patrick, ja mal tatsächlich gemacht. Du hast im Wald gelebt.
Ja, ich habe im Wald gelebt. Und ich habe jetzt auch, als du das gesagt hast, mit der Pandemie, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen im Wald angetroffen wie jetzt gerade. Wir waren gerade am Wochenende, hatten wir die gute Idee, um den Türlersee zu laufen. Haben gedacht, schön. Ja, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen. Und es hatte schlussendlich mehr Leute als an der Bahnhofstraße. Also wir waren da wirklich so, wie in einer Wanderkolonne, haben wir da hintereinander, sind wir hergelaufen, war ganz, ganz schlimm. Aber es hat wirklich gezeigt, diese Sehnsucht nach dem Wald. Und bei mir war es damals, das ist jetzt auch schon bald 8 Jahre her, 6 Jahre, irgendwo so, war es vor allem der Wald als spiritueller Ort, der mich sehr interessiert hat. Ich habe damals in St. Gallen gearbeitet und der heilige Gallus, der Schutzpatron von St. Gallen, der hat eine lange Zeit im Wald gelebt. Und aus dieser Waldklause wurde dann nachher das Kloster und nachher später die Stadt St. Gallen. Und zu dem, ich glaube, 500-Jährigen, ja, habe ich so eine neue Version vom Waldleben probiert. Und es war enorm spannend und auch war nicht so waldgierig. Also ich war weder in der Pfadi noch in der Zefi noch sonst irgendwie viel im Wald. Aber so nach diesem Erlebnis, nach diesen 3 Monaten, habe ich schon gemerkt, wow, der Wald ist wirklich etwas sehr Spezielles.
Also 3 Monate hast du dort gelebt, genau. Hattest du ein Haus oder hast du im Zelt gewohnt? Oder?
Ich hatte so eine Blache, die habe ich befestigt an 2 Bäumen und so an einem kleinen Schopf. Also das war, um zu überlegen, dass ich das richtig erzähle, das Haus habe ich benutzt, um meine Bücher und Kleider reinzupacken, weil ich hatte Angst, dass das alles nass wird und habe darum draußen gelebt, aber meine Vorräte hatte ich dann im Haus drin. Und das Haus gehört lustigerweise dem Militär. Mhm. Und da war unten drin war ein Bunker und oben war einfach so ein Holzverschlag. Und den durfte ich dann mieten. Lustigerweise hat das Militär gar nicht mehr gewusst, dass sie dieses Haus haben. Also als ich dann angerufen habe und gefragt habe, ob ich das haben könnte, hat jemand am Telefon gesagt, nein, dort hätten sie gar nichts. Und da habe ich gesagt, aber ich stehe davor, ich berühre das Ding. Nein, kann nicht sein. Und dann 2 Tage später haben sie mir wieder angerufen und gesagt, ja, sie hätten es jetzt gefunden und ich könnte das haben für 3 Monate.
Und das war dann so geheizt mit Badezimmer, romantisch? Nein. Oder hattest du...
So halb romantisch. Es war ja im Sommer, also es war ja. Juni, Juli, August.
Ah, okay.
Von dem her nicht eiskalt. Es war sehr ein regnerischer Sommer. Ich war sehr viel unter dieser Blache. Und hatte aber einen Brunnen in der Nähe und so einen... Duschsack vom Transa, mhm. So ein Werbespot für Transa, einfach diese ganzen Dinge, die man da kaufen kann, von Gaskocher über eben so einen Duschsack bis hin zu, was hatte ich noch, eine Stirnlampe. Ja. Das war dann auch so die Frage, lebe ich vom Wald selber?
Genau.
Also so quasi bringe ich mir all die Pflanzen bei, die man essen könnte und kann. Mhm. Und ich habe das aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, da brauche ich so viel Zeit, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Und ich wollte ja eigentlich eher so aus einem spirituellen Grund in den Wald und bin dann einmal pro Woche oder alle 2 Wochen nach St. Gallen runter wieder und habe dann irgendwie Pasta gekauft und Reis und bin dann wieder hoch in mein kleines Waldhütchen. Ja, und hatte dann genug zu essen. Aber mit der Zeit, und das war auch noch schön, haben die Leute dann Käse und Brot und so gebracht. Also so wirklich dieses Einsiedler-Eremiten-Ding hat irgendwie die Leute dann auch inspiriert, irgendwie etwas mitzubringen. Das habe ich auch noch schön gefunden.
Das ist ja auch eine alte Tradition, nicht, dass da irgendwo ein Mensch lebt in einer Höhle oder im Wald oder auf dem Berg und den kann man besuchen,
ja.
Vielleicht hat er was Gescheites zu sagen oder und man bringt Essen mit.
Genau. Das mit dem Gescheit zu sagen ist noch spannend, weil ich habe gar nicht so viel gesagt. Erstens, weil ich nicht so viel Gescheites zu sagen hatte, aber auch, weil die Leute vor allem kamen, um abzuladen. Also ich habe auch gemerkt, ja. So der Wald so als seelische Mülldeponie, haben sehr viele Leute gesagt, ja, das hätte ich jetzt nicht in einer Kirche oder in der Stadt jemandem erzählt, aber hier in dem Wald, da kann ich es lassen.
Ja, ja.
Und über diese 3 Monate waren es fast 400 Menschen, die kamen, so zu Besuch, zum Teil in Gruppen, aber auch viele einzeln. Und die haben dann, ja, haben zum Teil wirklich ihre Geschichten erzählt und sind dann wieder gegangen und konnten sie so ein bisschen dort lassen. Und das war eindrücklich.
Ja, und du hast gesagt, gerade jetzt in dieser komischen Lockdown, vielleicht nicht unbedingt Lockdown-Zeit, ist der Wald ein neu entdeckter Ort.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel den ersten Lockdown die Nachmittage sehr oft bei mir im Wald oben auf einem Bänkli verbracht und so irgendwie mein Wohnzimmer erweitert. Und auch immer wieder die gleichen Menschen getroffen, was sehr schön war und auch irgendwie das ein bisschen Sein mit den Bäumen.
Ja, mega. Also dieses Sein mit den Bäumen, du lachst
ich habe sie nicht umarmt,
aber du lachst.
Habe mit ihnen gesprochen.
Ja, das hat ja auch so ein bisschen den Touch von Esoterik im schlechten Sinn, im Stil von, es hat etwas lächerlich, das sind ja nur Bäume. Aber wir hatten mal eine Führung mit einem Mann von Grünstadt Zürich, haben wir vom St. Jakob aus organisiert und dann haben wir die Bäume angeschaut in der Stadt. Und dann hat auch jemand so gesagt, ja, diese Bäume und Energie und so. Und dann hat jemand in der Gruppe so ein bisschen gelächelt und gesagt, ja, hör jetzt auf mit dem. Und dann hat der Mann von der Grünstadt Zürich mit dem Schnauz und dem Bauch gesagt, nicht so, da muss man gar nicht lachen, weil diese Bäume, die transportieren so und so viel Liter Wasser pro Tag von der Erde in die Luft. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Energie ist, um das so quasi hochzupumpen? Und dann habe ich wie gedacht, wow, ja stimmt, es ist so auch jenseits von der eher esoterischen Sprache, es passiert sehr viel in diesem Lebewesen Baum und ja das strahlt aus und es atmet und so weiter. Und darum denke ich so, dass mit Bäumen sein ist eigentlich eine zutiefst spirituelle Haltung.
Und eben, wie du sagst, es ist gar nicht so abwegig oder entrückt. Ich meine, wer unsere Pilze-Folge gehört hat oder auch die Folge mit den Kühen, das sind ja jetzt nicht... Also vor allem die Pilzfrau war ja jetzt nicht irgendwie das Lichtwesen
überhaupt
per se.
Nicht.
Überhaupt nicht. Aber sie spricht da von den Bäumen und ihren Adern und wie sie dann all diese Dinge machen. Und also ich finde, das ist so deutlich, dass wir sind Lebewesen, das sind Lebewesen. Natürlich gibt es einen Unterschied, aber wer sich darauf einlässt, kann das ja eben irgendwie erfahren, dass da...
Ja. Plus, ich denke auch, die Lebensform in diesen Bäumen oder zwischen diesen Bäumen ist für uns Menschen wahrscheinlich einiges älter als unsere Lebensform in 4 Wänden. Und ich denke so, dass auch unsere Vorfahren so hier in diesen Breitengraden, die hatten ihre Nahrung zu einem großen Teil aus dem Wald. Sie haben dort ihre Medizin geholt, sie haben ihre religiösen Feiern haben im Wald stattgefunden. Das ist etwas, das wir auch in unserer kulturellen DNA eigentlich sehr tief drin haben. Und,
Was, das heißt ja dann nicht, komm, wir gehen alle wieder in den Wald leben und spielen Mittelalter oder noch früher zurück. Aber ich merke das an mir selbst, vielleicht geht es dir ähnlich, wenn ich lange Zeit nicht im Wald war oder sonst wo die Natur präsenter ist als jetzt in der Stadt, also im Stadtkern, dann merke ich, mir fehlt etwas, es geht mir nicht so mega gut. Ich brauche diesen Austausch mega fest.
Ja. Und ich denke, das sieht man ja auch kulturell mit all diesen Büchern, die da entstanden sind. Also dieser Förstermeister Wohlleben, der da von dem Geheimnis der Bäume geschrieben hat, das war, ich glaube, vor etwa 5 Jahren oder so war das so der große Ding, ah, weil er darüber geschrieben hat, dass die Bäume untereinander kommunizieren,
ja.
Und so weiter. Und der hat jetzt irgendwie 7 Bücher geschrieben, mhm, Waldführer und alles. Und dann kam ja aus Japan dieser Trend des Waldbadens,
genau,
dass das ja dann auch irgendwie ganze Vereine inspiriert hat, jetzt gemeinsam in den Wald zu gehen. Also das ist so wie, wow, jetzt haben wir endlich entdeckt, dass uns der Wald gut tut. dabei, ja, wäre es ja eigentlich, oder gehört es sehr tief zu unserer Geschichte. Mir ist vorher noch eingefallen, dieser Gallus, der ging ja in den Wald, nicht aus so quasi biologischen Gründen, sondern weil der Wald so quasi die Wüste unserer Region ist. Also man hört das sehr gut zum Beispiel am Wort Disentis. Das ist ja in den Bergen, ist so, hatte sehr viel Wald dort. Und ich glaube, Columban oder so ging in dieses Disentis, und ursprünglich war der Name von Disentis war Desertis. Und Desertis, so die Einsamkeit und die Wüste, das war so wie unsere Version des, ich gehe 40 Tage in die Wüste oder so. Also es hat auch so etwas, wie soll ich sagen, Geheimnisvolles oder auch so, ja, es ist nicht nur der kuschelige Wald, sondern es ist auch so die Gegenwelt. Es ist auch dort eben, wo die Geister wohnen, es ist dort, wo die Tiere sind, die Räuber und Leute, die sich verstecken, die gehen alle auch in den Wald.
Mhm. Der kuschelige Wald ist lustig. Der Wald ist ja nur kuschelig oder harmlos, finde ich, bei Tag.
Ja.
Wenn es dunkel wird, dann will ich aber überhaupt gar nicht dort sein. Weil all die Geräusche, dafür bin ich zu weit entfernt vom Steinzeitmenschen.
Absolut. Plus, es ist so, wie ich die Erfahrung in St. Gallen gemacht, es ist auch so, es ist nicht nur die oberflächliche Angst von, ich könnte stolpern oder was war das für ein Geräusch, sondern es geht dann auch so in diese metaphysischen Ängste hinein von, ui, was ist da sonst noch? Und das ist so, das kennen wir gar nicht mehr mit ausgeleuchteten Straßen und so weiter. Da ist, ja, eben, kann man irgendwo eine komische Gestalt irgendwo auf einem Bänkli sitzen, aber so diese Angst von Wesen, die wir nicht sehen können, das haben wir nicht in unserem Alltag. Oder das ist sehr weit weg von unserer Erfahrung. Und im Wald
meistens.
Und im Wald ist es plötzlich sehr viel näher.
Das finde ich spannend, dass der Wald die Wüste unserer Region ist, oder unseres Breitengrades, weil der Wald ist ja nicht, die Wüste ist ja relativ leer, da hat es ja wenig.
Ja.
Und der Wald ist quasi auf den ersten Blick das Gegenteil, da hat es ganz
voll
viel.
Voll lebendig, ja.
Und trotzdem zieht man sich dorthin zurück. Weißt du, wie lange das schon ein Ding ist bei uns?
Eine Praxis. Es wurde vorchristlich praktiziert. Mhm. Also ich habe mal gelesen, dass junge Männer und Frauen, wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, das ist ja diese Gender-Thematik von damals, so für diese Übergangsrituale dann für eine gewisse Zeit in den Wald mussten und sich so quasi dort durchschlagen. Oder dass die, da ist es jetzt wieder Männer und Frauen, die Kräuterfrauen, Kräutermänner in den Wald gingen, um sich auch so in dieser schamanischen Tradition so zurückzuziehen, zu fasten, was auch immer, um dann wieder ins Dorf zu kommen. Das ist sicher sehr alt. Und dann gab es aber so diesen Bruch eine Zeit lang durch das Christentum, in dem wurden dann diese Bäume abgeholzt, der Wald war eben dort, wo die Hexen, das Böse ist. Und dann kam das aber nachher wieder, also eben mit diesen, vor allem den irischen Missionaren, weil für die war so das Sich-Aussetzen der Gefahr gehörte wie so zu ihrem Missionsverständnis. Also sie haben sich wie so als Märtyrer empfunden, indem sie sich in Gefahr gebracht haben.
Im Wald.
Im Wald zum Beispiel, Oder große Schifffahrten oder lange ins Eis gehen. Das waren auch so spirituelle Formen.
Ja, und in den Wäldern, also mir fällt jetzt gerade ein, als ich mit Peter Roth unterwegs war, dort im Toggenburg irgendwo, gingen wir zu seinem Lieblingsmeditationsplatz und er hat gesagt, das war ein alter Kelten-Irgendwas. Also das heißt, diese heiligen Stätten sind auch in den Wäldern präsent. Ich habe auch ein anderer solcher Ort, kommt mir in den Sinn. Ich weiß nicht mehr, wo der war oder wo der ist. Also da wurde da bewusst der Wald ausgesucht, um diese Stätten einzurichten, oder war das halt Zufall, weil eh alles Wald war?
Nein, ich glaube schon. Also beim Uetliberg hat es ja auch, wenn man vom Triemli her kommt, hat so ein Stein oder ein Holzding, und das ist auch so, also nicht von damals, aber es wurde so in diesem keltischen Stil gemacht, und man nahm an, dass dort in der Nähe ein heiliger Keltenplatz war. Mhm. Und ich glaube, ja, es ist jetzt noch schwierig zu sagen, es ist eine gute Frage, ob eh nicht einfach alles Wald war und durch das war halt auch das. Aber nein, aber ich denke, das Wichtige, glaube ich, ist vor allem bei den Kelten und Germanen so, dass es nicht überall im Wald war, sondern das war meistens so ein Hain oder ein, also bei uns das Wort Hag, der Zaun, das Einhagen eines Gebiets, das war dann so quasi wie die Kathedrale im Wald. Und das wurde ganz speziell gewählt, also da musste es irgendwelche Eibenbäume haben, es musste irgendwie, ich weiß auch nicht, gewisse Pflanzen mussten dort wachsen, die Pflanzen waren ja dann auch einzelnen Göttinnen und Göttern geweiht, und wenn es viele von denen hatten, dann wurde das zu einem so quasi heiligen Ort.
Ja, ja.
Und der Christian Rätsch, der Ethnobotaniker, der geht auch davon aus, dass es häufig dann Orte waren, an denen irgendwie Bilsenkraut oder Tollkirsche oder so bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert wurden. Und weil die dann dort wachsen, sah man dann plötzlich auch, dass das ein heiliger Ort war, so quasi in dem veränderten Bewusstsein.
Es gab auch mal eine Ausstellung, die war irgendwo in der Innerschweiz. Ich weiß es leider nicht mehr. Und dort in dieser Ausstellung, und das ist jetzt, mein Gedächtnis ist wirklich schlecht, aber da hat jemand all diese Orte, diese heiligen Orte verbunden.
Ah, spannend.
So Kultlinien hergestellt. Und das gab dann ein ganz spannendes Muster.
Ja.
Und das, wenn ich mich richtig erinnere, und ich werde das alles nachschauen und verlinken, haben sich diese Muster, waren sich dann sehr ähnlich, global.
Ah, spannend, okay.
Also, ja. Da kann man ganz freakige Geometriesachen auch noch ableiten davon.
Das ist mega spannend, weil was ja auch ist ja so diese Orte, Leute, die sich mit so Erddings auskennen, die sagen ja auch eben, dass gewisse Kirchen auf Orten stehen, auf denen vorher schon etwas war und vorher auch schon und so weiter. Ja, ja. Und dass das eben nicht nur mit der Vegetation zu tun hat, sondern auch mit den Erdplatten, mit irgendwelchen Strahlungen, ja. Energien und so weiter. Und das ist mega spannend. Es gibt doch auch so einen Reiseführer der heiligen Orte der Schweiz oder mystischen Orte der Schweiz. Und da sind auch viele davon, sind so wie gesammelt.
Ich meine, das Lustige ist ja, kleine Klammerbemerkung, dass die Schweiz auf die eine Art so rational und so geordnet und irgendwie, oder?
Ja.
Ist so.
Bankenplatz Schweiz.
Genau. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Kraftorte und irgendwo noch jemand, der pendelt.
Ja.
Und klar kann man sagen, ja, das sind die katholischen Kantone, die machen das halt. Aber ich glaube nicht, dass das nur, oder,
ich weiß
das
nicht.
Ist nicht nur katholisch, das ist überall. Und das ist so witzig, und weil das wird so selbstverständlich, ja, dort halt der Kraftort, gell, von allen irgendwie akzeptiert, obwohl man ja sonst so eben rational und irgendwie, ja.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch in Zürich ist ja, ich weiß nicht, ob wir da schon mal darüber gesprochen haben, aber es ist so, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Zürich die höchste Dichte an jungianischen Psychologinnen und Psychologen hat und die höchste Dichte von Yoga-Studios. Und dass das wie so, also dass auch das spirituelle Thema ist so groß auf diesem Zürich, dass eben auf die eine Seite so rational und so clean und steinig zwinglianisch wirkt und parallel dazu läuft aber, ja, gerade es so viele geheimnisvolle Schichten darunter.
So witzig.
Ja.
Das heißt, eben auch wenn man so diese Kirchengebäude vielleicht etwas tiefer gräbt oder mal schaut, was war da vorher, dann ist das Kirchengebäude nicht das Eigentliche, sondern quasi eine Weiterentwicklung dessen, was schon da war, je nach sehr Interpretation.
Häufig. Plus, was ich auch denke, also wenn man sich achtet zum Beispiel auf in gotischen Kirchen, wie viel mit Pflanzenmotiven gearbeitet wird. Also dass irgendwelche Säulen dann aussehen wie Baumstämme oder irgendwie so Verästelungen, die, die aussehen wie, wie Blätter oder was auch immer. Dass eigentlich auch dieses Transportieren des Waldes oder so Abbilden, vielleicht auch unbewusst, in dieses Gebäude hinein, dass, ja, dass, dass das ein wichtiger Moment ist. Dass, eben weil wir wahrscheinlich länger damit verbracht haben, dem Göttlichen in der Natur zu huldigen, als irgendwo in einem Steingebäude drin.
Ja, weil es ja irgendwie auch so viel einfacher ist. Ja, nicht?
Absolut. Also, absolut. Und da, da finde ich immer so diese, diese Haltung der Kirche auch so ein bisschen komisch, dass man die Leute belächelt, die sagen, ja, ich begegne dem Göttlichen am ehesten in der Natur oder im Wald. Und dann ist immer so die, die Haltung, oder nicht bei allen, aber bei vielen die Haltung dahinter, ja, ja, du weißt einfach noch nicht, was, dass du eigentlich die Kirche suchst. Du, du gehst jetzt dahin, aber eigentlich sprichst du vom Sonntagmorgen und einer guten, zünftigen Predigt.
Genau, und, bei der du sitzt.
Bei der du unbedingt sitzt, genau. Am besten auf einem unbequemen Bank.
Yep.
Und dass das aber dann eigentlich so die, ja, die viel ältere Form ist und vielleicht auch unsere andere Form auch inspiriert hat, das vergisst man dann so ein bisschen und denkt so, ja, ja, wenn ihr nur wüsstet, dass ihr eigentlich in die Kirche wolltet.
Ja, und es ist auch viel naheliegender irgendwie und eben direkter.
Ja.
Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen, der Mensch macht es sich künstlich irgendwie schwer oder kompliziert, weil es ist, es wäre doch so einfach.
Ja.
Geh in den Wald und sprich mit den Bäumen. What?
Ja, und ich denke, das, was du angesprochen hast mit dem, diese, diese Ausstrahlung der Bäume, dass, 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 dass der ganze Wald ein lebendiger Organismus ist, ich meine, das ist auch schwierig nachzubauen. Also man stellt ja dann ab und zu wieder irgendeine komische Zimmerlinde in einen, in eine Kirche rein und hat dann das Gefühl, ja gut, jetzt haben wir die Natur da reingeholt. Aber dass, ja, dass die Natur und der Wald eigentlich das schon abbilden würden, das vergisst man dann so ein bisschen. Und es gibt in St. Gallen, ein Pfarrkollege von mir, der hat in St. Gallen eine Wald, als Experiment eine Waldkirche, so wie es Waldkindergarten gibt und so. Und der hat dann Gottesdienste und Feiern im Wald gemacht. Und das kam, kam sehr gut an, eben genau bei Menschen, die sagen, ja, jetzt da irgendwie in so ein Gebäude rein und so. Und es ist dann spannend, weil es ändert sich dann auch die ganze Liturgie, weil man kann dann nicht eine Viertelstunde lang predigen, weil es entweder zu viele Geräusche gibt oder weil es einfach so, ja, was ist eine Predigt gegen irgendwie eine alte Eiche? Also es ist so wie auch dann lächerlich dann irgendwie zu finden, ja, hört mir jetzt zu, wenn die Vögel so schön singen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ein bisschen lustig finde ich auch so dieses, eben plötzlich ist Waldbaden ein Trend und man muss das so auch wieder ein bisschen organisiert vielleicht machen oder sich vornehmen, ich gehe jetzt Waldbaden, ich mache das jetzt, so als separates irgendwie Ding. Wohingegen, ich könnte ja auf einfach so spazieren gehen und dann passiert es vielleicht oder nicht.
Ja.
Ich find das sehr bemerkenswert, wie dieser Drang nach, jetzt mache ich das und das ist eine klar abgetrennte Einheit und dann mache ich dann das und das ist dann auch eine abgetrennte Einheit. Und so habe ich alles schön organisiert.
Ja. Morgen zwei Stunden Waldbaden und dann...
Genau, und dann habe ich das gemacht und dann kann ich den Rest vom Tag produktiv sein oder was auch immer.
Ich denke, so dass genau dasselbe kommt mir auch in den Sinn bei Achtsamkeit.
Ja,
ich denke immer so, Achtsamkeit ist ja an sich eine schöne Eigenschaft. Also achtsam im eigenen Leben zu sein, ist ja an sich eine wunderbare Qualität und muss gar nicht mehr verzweckt werden im Sinn von, dann macht es auch noch gesund, es macht schön, es hält jung. Es ist so, es ist wie beim Waldbaden auch. Ich denke, dass in den Wald gehen und sich irgendwie dieser Energie aussetzen, ist an sich ja wunderbar, muss ja gar nicht dann auch noch gesund und schön und schlank machen. Oder es hilft auch noch beim besser Schlafen anscheinend.
Ah.
Voilà. Wegen den ätherischen Ölen. Ja, und glaub, ja, einfach das. Die Bäume schwitzen ja da irgendwelche Öle aus.
Geil.
Das ist sehr wissenschaftlich formuliert. Ich möchte noch auf die Bäume zu sprechen kommen. Findest du Bäume auch toll? Was ist dein Lieblingsbaum?
Oh, ich glaube, Redwoods sind meine Lieblingsbäume.
Ja, die sind super. Ja,
weil die sind super. Halt so mega, mega, mega alt.
Ja, super.
Und die sind dann schon noch ein Level
mega.
Krasser
als da Superbäume.
Das Zeug, das da bei mir im Wald steht. Aber ich finde schon, also ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Bäumen. Ja. Aber ich finde schon nur allein eben die Konversation mit unseren Bäumen hier sehr anregend und schön.
Ich finde auch so diese ganz alten, auch so die Vorstellung, dass die irgendwie schon da waren, ja. als irgendwie noch amerikanische Ureinwohner dort lebten. Ja. Und so ja. diese, oder dass es irgendwie Bäume gibt, die tausendjährig werden. Und so wie so diese Vorstellung, das ist schon das Wahnsinn.
Ich glaube, der älteste Baum, der dort in Kalifornien irgendwo ja. im Nationalpark steht, ist über 2000 Jahre alt.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und da kommt mir etwas in den Sinn. Ich war dort und dann haben wir irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten waren wir einfach still mit den Bäumen und so. Und dann war so, wie der Baum hat so gesagt oder wie auch immer der Austausch dann funktioniert, so, hey, es ist im Fall schon okay, ich bin schon mega lang da, es ist im Fall voll okay. Es ist wie alles nicht so schlimm. Und dann war so, ah ja, stimmt. Und das, ich finde, das ist für mich ähnlich mit den Bergen auch. Ja, die sagen mir auch so, hey, ist im Fall alles nicht so tragisch. Ja. Ich bin ja hoher Land da, habe schon hoher viel gesehen, ist auch okay.
So lustig, ich war mal bei einem Session im La Salle Haus und dort hat es auch so einen, also ein eingeflogener, aber auch so in so ein Redwood. Und dann hat wirklich war so irgendwie Mittwochnachmittag und es waren alle irgendwie traurig und es war einfach so dieses ganze, ja, also die ganze Offenheit und so. Und dann hat der Leiter gesagt, eben so quasi, ja, wenn es euch nicht so gut geht, lehnt euch doch bei diesem alten Baum an. Und ich hatte genau die gleiche Erfahrung. Es war wie so irgendwie so, ah ja, stimmt, jetzt bin ich irgendwie eine Woche da, ich lebe irgendwie meine 100 Jahre und du bist schon so viel länger und wirst nachher auch noch da sein. Okay, merci, ja. Und so dieses Anlehnen und so diese Stütze des Baumes ist schon sehr, habe ich sehr berührend gefunden, auch sehr tröstlich irgendwie.
Voll, ja. Ja, voll. Ist das auch dein Lieblingsbaum, in dem Fall?
Ja, die sind mir gar nicht eingefallen vorher, als ich gefragt habe. Ich finde, oder ich habe Eichen, finde ich auch so ein sehr schöner Baum, weil ich einfach sehr lange irgendwie gar nicht gewusst habe, wie Eichen aussehen. Aber als ich das erste Mal in Portugal eine gesehen habe, so eine alte, fand ich die so faszinierend, weil die sind nicht so wie bei uns, da geht es irgendwie nicht nur hoch und dann ist oben irgendwie Blätter und rund oder irgendwie so, sondern die sind schon eigentlich sehr nahe beim Boden, fangen die schon so abzuzweigen und sie verwinkeln und verästeln sich auch so. Und die sehen wirklich dann so aus wie so Geisterbäume. Also es ist so wie so, sie haben so etwas ganz, vor allem wenn sie keine Blätter haben im Herbst, sehen sie so auch so ein bisschen gefürchig aus, aber so diese Verästelung finde ich mega schön. Und ich finde die Eibe finde ich auch ein super Baum, weil der ist so, das ist der mit den roten Beeren, die man nicht essen darf. Und der ist so, der wächst so langsam, aber ist so ganz stabiles Holz und er wächst so ist fast mehr ein Busch als irgendwie ein Baum und das Holz ist so ganz, ganz dicht, weil es so langsam wächst und gleichzeitig aber sehr beweglich für, ich glaube, man hat so einen Pfeilbogen daraus gemacht und ich finde, das ist so ein ganz, ja, so ganz entspannender Baum, der auch nicht so linear einfach hochwächst, sondern der sich so irgendwie den Weg sucht, irgendwie so.
Ganz genau. Ja. Und ich finde genau das mega spannend, dass wenn du in den Wald gehst und die Bäume anschaust und all die anderen Dinge, die da sind, die sind nicht linear. So, der Tanzapf, den ich da mitgebracht habe, wenn man den anschaut, dann sieht man, es ist eine Spirale, die du da anschauen kannst.
Ja, stimmt.
Und auch die Bäume wachsen, je nachdem, spiralförmig oder auf jeden Fall nicht linear. Und jedes Mal, wenn ich mich auf dieses Sehen vom Nichtlinearen oder von Spiralen oder was auch immer einlassen kann, dann ist es sehr, sehr inspirierend auch für meine Bewegungsarbeit, die ich mache, weil die ist auch nicht linear, überhaupt nicht. Da ist es auch so ein, wie kann ich mit am wenigsten Aufwand am weitesten kommen quasi. Und das machen ja die Bäume auch.
Ja. Ja.
Oder mit ihren Ressourcen, die sie zur Verfügung haben.
Es ist auch ganz spannend, was du jetzt sagst, mit dem Nichtlinearen, weil auch für unseren Lebensweg ist ja das Bild immer so quasi, er muss linear sein am besten. Und auch wenn man noch das dazu nimmt, gibt ja bei den Germanen, ich weiß nicht, ob bei den Kelten auch, aber dieses Bild vom Weltenbaum. Stimmt. Und der Weltenbaum ist ja so etwas, so habe ich es wenigstens verstanden, wie die Abbildung des Universums im Sinn von, es geht irgendwo los und dann verzweigt es sich immer mehr. Mhm. Und wenn, was du gesagt hast, wenn es aber auch nicht so ein linearer Stammbaum ist, wie wir uns das vorstellen, sondern das irgendwie wächst, dann hätte in diesem germanischen Bild auch das Universum so eine ganz spezielle Spiralform. Ja. Es ja. geht so in die ja. irgendwelche Richtungen.
Ja, weil plötzlich ist da irgendwie ein anderer Baum im Weg. Ja. Oder ja. das Licht ist da drüben besser. Oder hier kommt noch ein Pilz, der macht irgendwas mit mir und ja. ich kann nicht weiter wachsen. Ja. Oder ein Pilz kommt und macht, dass ich viel besser weiter wachsen
ja.
kann.
Ja.
Oder da hat es noch einen Vogel. Oder ich weiß doch nicht. Und dann musst du dich immer um diese, also der Baum, muss sich,
ja, ja.
kann sich, um diese Hindernisse herum arrangieren.
Ja.
Und ich finde das, was du sagst, von wegen unsere Biografien möchten wir auch gerne linear haben oder haben das Gefühl, sie müssen so sein. Das ist ein Mega-Stress.
Ja, mega.
Also,
mega.
Weil, oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss quasi ohne Hindernis von A nach B kommen, und merke dann, ah shit, es hat diverse Hindernisse. Und ich weiß gar nicht, dass das auch okay ist oder dass das schon so halt einfach ist, dass es nicht so gerade stromlinienförmig mhm. geht. Mhm. Und ich finde, da spielt auch hinein, oder das sieht man auch im Moment mega gut, wie schlecht wir damit umgehen können, dass da die Hindernisse sind und ja. unvorgesehenes Zeug passiert. Weil sonst wäre es nicht so schwierig, sich jetzt in dieser aktuellen Situation zurechtzufinden ja. Ja. und irgendwie trotzdem noch gesund und munter zu sein.
Mega. Und ich glaube, wir haben unser Leben sehr stark in diesem Bild der Baumschule ausgerichtet, indem wir alle so quasi genug Platz haben und unsere eigenen Wege so quasi gehen können, aber auch müssen, dass das Leben wahrscheinlich nicht so sehr einer Baumschule gleicht, sondern vielleicht eher eben diesem verwilderten Wald.
Einem echten Baum, ja.
Ja, ja. ja. Und das ist dann, wie so, eben, es wird dann plötzlich ein Stress, wenn ich irgendwo nicht weiter kann oder wenn ein Ast, den ich doch so gerne irgendwie ausgefahren hätte, halt nicht ja, sich ausfahren lässt.
Ja,
und so. Und die Bäume haben ja dann auch eine sehr elegante Lösung, eben wie du beschrieben hast, sie verlagern dann halt die Energie an ein anderes Ort oder sie wachsen um etwas herum oder mhm. sie ja, schauen nochmal, ja, wo könnte ich dann? Oder die einen bleiben ja dann klein, dafür sehr dicht und so weiter. Also ist so ja, wie, ja. ja.
Und ich glaube, darin, in dieser Fähigkeit, liegt auch eine riesige Resilienz.
Mega.
Ja. Also ich glaube, der ja. Baum ist da nicht unzufrieden, bloß weil er an dem Ort nicht weiter wachsen kann.
Ja.
Und ich bin mega unzufrieden, wenn ich an diesem Ort nicht weiter wachsen kann, wo ich ja eigentlich wollte und das war mein Plan und hure
sie. Ja. ja, natürlich, natürlich. Oder ich, oder
diese scheiß Restaurant alle zu, fuck.
Oder man sieht irgendeinen anderen Baum und denkt, der oder die wächst so weit und so schön und so dünn und so was auch immer. Und ich selber bin immer noch so eine kleine, dicke Eibe.
Und dann lustig ist ja dann, wenn du, ich habe mir das, gerade letztens habe ich mir das überlegt, wenn du dann von irgendwo her zurückschaust,
ja.
jetzt in deine eigene Biografie und dann so diese Stationen anschaust, dann von im Nachhinein, von außen gesehen, mhm. könnte es ja dann doch sehr, sehr linear ausschauen.
Ja.
Aber es war es ja. überhaupt ja. nicht. Es ja. ist ein riesen, also je nachdem, wie sehr man sich dann von seinen Plänen verabschieden kann oder nicht, ist es ja dann schon ein irgendwas. Irgendwas, niemand weiß.
Ja, mega spannend. Und ich glaube, dass es rückwirkend und in der Projektion immer so diese Sehnsucht nach Linearität hat ja auch mega stark mit unserer Form, ja. wie wir Dinge verstehen, zu tun, oder? Dass wir alles gerne in eine Geschichte packen, die irgendwie Anfang, Mitte, Schluss hat.
Ja, Sinn macht.
Sinn wirklich. Macht. Und dann auch die Zukunft uns so erzählen, dass ich nach dem dann das und dann das. Dass das aber eben im Erleben drin und wahrscheinlich auch, wenn wir es uns nicht erzählen würden, wahrscheinlich überhaupt nicht diese Linearität hätte. Also nur weil es verbunden ist, ist es ja noch nicht so, dass es eine gerade Linie ist.
Nein, aber das ist so, unser Verstand, unser Geist, Mind, kann einfach Vergangenheit plus jetzt gleich Zukunft rechnen, in allen Formen, allen Varianten, und mehr kann es einfach nicht. Ja. Und das andere braucht etwas mehr Flexibilität und Platz.
Ja, mega.
Haben denn die Kelten, Germanen oder einfach jene Menschen, die sich gut mit Wäldern auskennen und die Wälder auch so ein bisschen als heilige Stätten...
Unsere Eingeborenen.
Shit. Haben die uns irgendetwas zu sagen dazu, eben wie man etwas mehr wie eine Eiche oder eine Eibe sich bewegen kann oder leben kann?
Also ich glaube, was sie ganz sicher haben, ist, dass sie den Wald zwar immer genutzt haben, aber nie übernutzt. Also ich glaube, das ist so etwas, das wahrscheinlich dann sobald die Leute dann halt wirklich abgerodet haben oder so, da ging dieses Gleichgewicht, glaube ich, schon stark verloren. Also das Mitleben, was wir ja all diesen Urvölkern irgendwie zuschreiben, wie fest das stimmt, weiß ich nicht, aber so dieses irgendwie im Einklang leben mit der Natur und sie nicht zu übernutzen, ich glaube, das haben sie sicher gewusst. Und ich glaube, sie haben wirklich sehr viel Wissen mit Bäumen verbunden. Also mir fällt gerade ein, dass Odin zum Beispiel sich an einen Baum gehängt hat, um das Geheimnis der Buchstaben, der Runen zu erfahren. Man nimmt an, es war wirklich eine spirituelle Form, dass man sich da irgendwo hingehängt hat und das ausgehalten hat. Man weiß dann nicht genau, wie das praktiziert wurde. Ja. Aber der Witz war dann, dass er die Runen, die Buchstaben bekommen hat, und in dem Wort Buchstabe ist ja die Buche noch drin, also die Buchenstäbe. Und aus den Buchenstäben wurden dann auch die Bücher.
Oh mein Gott.
Diese Stäbe, eigentlich die erste Form des Wissens und auch des Zauberstäbe waren, also dass die Harry Potter Zauberstäbe eben eigentlich Buchstabenstäbe waren, die man gelegt hat.
Also hat man geschrieben, indem man irgendwelche Stäbe da...
Genau, so quasi hingelegt hat. Also man hat sie dann noch mit in Blut getünkelt, weil Blut braucht, sonst ist da kein Leben drin. Und dann hat man das so hingelegt und hat dann häufig mit Stabreimen, also die Runen, Raunen und so, hat man so diese Zaubersprüche gelegt und die Zukunft beschworen oder halt eben gezaubert. Und dieses Wissen kam von den Bäumen. Und ich meine, wir schreiben auch immer noch auf Papier.
Also manche von uns.
Manche von uns, genau, die einen nicht mehr. Also diese Verbindung zwischen Baum und Wissen, die ist irgendwie schon...
Das ist ja mega
auch
spannend.
Auch materiell irgendwie gegeben.
Also im Prinzip, der Baum gibt seine Weisheit, sein Wissen weiter über... Die Stäble und bei uns jetzt vielleicht den Bleistift und das Papier.
Ja. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, es war in einem, irgendein Internet-Meme war oder so, da hat jemand, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig zusammenbringen, so gesagt, ihr starrt auf tote Blätter mit Zeichen und halluziniert euch eine Welt zusammen und das nennt ihr dann Lesen. Und ich finde, so dieser Vorgang des Lesens, also Buchstaben oder Laute aneinander zu hängen und dann im Kopf Bilder entstehen lassen, ist, wir tun das sehr häufig und darum sind wir uns nicht mehr so bewusst, dass das eigentlich ein höchst magischer Vorgang ist. Das ist mega,
voll.
Das ist so strub. Also, und dann können wir es noch so quasi festhalten und auch wenn wir nicht mehr da sind, können Menschen ähnliche Bilder halluzinieren mit ein paar Strichen auf einem toten Blatt.
Und sogar dann noch Filme entstehen daraus.
Genau.
Also vielleicht.
Jetzt.
Meinst du die Bäume?
Das ist wie mit den Pilzen.
Ja.
Wer weiß.
Projizieren da ihr
Wissen.
Und weil ja die Bäume eigentlich Pilze sind, zu einem großen Teil.
Voilà.
Also die Wurzeln sind ja eigentlich... Pilze.
Stimmt.
Oder so ein Zusammen...
Ineinander gehen.
Ja, also
ja.
Ohne dieses Zusammenspiel von Pilz und Pflanze hätte die Pflanze niemals so... Also gäbe es gar keine Bäume.
Ja.
Weil der Pilz macht, dass sie... Was ist es? Phosphor oder was?
Aus dem, ich glaube,
ich bin immer noch das Buch am Lesen. Ich bin mega langsam. Aus dem Boden benutzen können und dann so hochwachsen können. Also die Pilze kontrollieren uns.
Das sind die Pilze. Es gut, dann haben wir es. Also. Zieht euch diese Alufolie an und dann den Pilz drauf.
Aber es ist tatsächlich, es ist Magie, dass wir Zeug lesen können und dann Bilder dazu im Kopf haben.
Und es ist einfach, eben genau, es ist für uns so alltäglich, dass wir eigentlich, dass so etwas funktioniert. Ja. Und dass eigentlich dann auch eben Kultur erst möglich ist, wenn man Wissen so quasi speichern kann oder eben Dinge festschreiben kann und die anderen wieder dasselbe daraus ziehen, wie hineingeschrieben wurde und so. Mhm. Das ist eigentlich ja ein sehr wichtiger, wie sagt man, eine wichtige Säule unserer ganzen Kultur, also von dem her. Mhm. Und eben in der germanischen Tradition sind da die Bäume dafür verantwortlich, dass das überhaupt funktioniert.
Und ich glaube, das tut wirklich nicht schlecht, sich ab und zu, ob das jetzt Waldbaden ist oder ob man gleich da in den Wald gehen muss und dort leben, es sei dahingestellt, aber sich so daran erinnern, dass die Welt ist nicht so linear, wie wir sie uns gebaut haben. Ja. Also diese linearen Straßen, Tram, so wie wir uns bewegen, sitzen, bla bla bla, das ist ja alles mega linear. Aber so ist es nicht.
Ja. Oder nicht nur so, oder? Es gibt ja auch Bäume, die gerad wachsen, aber sie können nicht nur das.
Ja, das stimmt.
Respektive im Geraden hat es auch immer das andere und umgekehrt.
Genau, ja, ja. Genau. Und wahrscheinlich ist es da, ja, dann ist es hilfreich, sich ab und zu dem Wald auszusetzen. Absolut. Oder was halt auch immer gerade an Natur verfügbar ist. Ja. Und hast du vor, wieder mal im Wald wohnen zu gehen?
Ja, ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, aber es ist wahrscheinlich wirklich im Moment diese Sehnsucht so nach raus aus der Stadt und in Verbindung mit der Natur. Das ist, glaube ich, im Moment das Stärkere. Und mich würde vor allem jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen über das, was wir jetzt gesprochen haben, so dieser eher keltisch-germanische Aspekt, der würde mich schon auch noch interessieren, ob ich den Wald noch so ein bisschen anders sehen würde, weil ich damals wirklich so sehr stark auch mit so diesem Gallus und so mit dieser Sicht in den Wald bin und ich gar nicht sicher bin, ob das so der richtige Zugang im Sinn von die richtige Offenheit ist für das, was im Wald passiert.
Mhm. Ja. Also dann würdest du jetzt vielleicht eher auch mal so diese Pflanzen essen und dann mal schauen, was passiert. Mal schauen,
ob dieser Martin Suter doch recht hatte. Nein,
Ich verstehe diese Referenz leider nicht.
Er hat auch so ein Buch geschrieben über einen Mann, der im Wald ein Pilz isst und dann nachher die dunkle Seite des Mondes oder so. Und das war dann diese Schattenseite des Waldes. Nein, aber ich glaube, ich würde mehr auf die Pflanzen achten. Ich glaube, das würde ich wirklich machen, weil also die Bäume natürlich, die sind ja auch sehr präsent, aber so diese kleineren Dinge und so, die finde ich, ich glaube, ich würde mich mehr auf diese Sachen achten jetzt.
Cool. Ja, ich. Ref Lab.